SRF 3.
Die Premiere am Bundesgericht. Zum ersten Mal verhindert die Härtefallklausel eine Ausschaffung. Das Waterloo des Spiegel-Magazins. Was muss der Journalismus aus den gefakten Reportagen lernen? Die Schlachtfelder im Verteidigungsdepartement. Welche Fronten trifft die neue Bundesrätin nach der Schlüsselübergabe an? Dazu jetzt Details im Info 3. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Die Schweiz hat ihren ersten Härtefall. Zum ersten Mal wendet das Bundesgericht diese Klausel an. Es gibt sie, seit die Schweiz die Ausschaffungsinitiative angenommen hat. Und nun wird also erstmals eine straffällige Person nicht ausgeschafft, weil die Umstände zu extrem wären. Bundesgerichtskorrespondent Andreas Stütli.
Die Tat an sich ist unspektakulär. Der Spanier war Mittäter beim Raub von Mobiltelefonen, wandte aber selbst keine Gewalt an. Die Waadtländer Justiz verurteilte den Spanier wegen Raubes und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten und verwies ihn für 5 Jahre des Landes. Was die Freiheitsstrafe angeht, ist das Bundesgericht mit dem Urteil einverstanden. Es heißt aber die Beschwerde des Spaniers teilweise gut, was die Landesverweisung angeht. Das heißt, der Mann darf hier bleiben. Zum ersten Mal wird damit vom Bundesgericht ein Härtefall anerkannt. Das höchste Gericht setzte im Urteil zugleich Kriterien fest, wann es sich um einen Härtefall handelt. Der Spanier ist in der Schweiz geboren. Hier leben auch seine 2 Kinder, seine Familie und seine Verwandten. Er spricht zwar Spanisch, hat aber keinerlei Beziehungen mehr in sein Heimatland. Und mit wenigen Ausnahmen hat er gearbeitet und stand finanziell auf eigenen Füßen. Auch wenn er vorbestraft ist, darf er dennoch hier bleiben, befanden die Richter in Lausanne. Das öffentliche Interesse an einem Landesverweis überwiege nicht das private Interesse des Spaniers. Das Bundesgericht hat seit der Inkraftsetzung der verschärften Praxis vor 2 Jahren eine ganze Reihe von Leitentscheiden gefällt. Mit dem heutigen Urteil lässt sich eine erste Bilanz ziehen. Die Ausschaffungsinitiative führte zwar zu einer verschärften Praxis, das heute veröffentlichte Urteil ist die Ausnahme davon und wahrt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Die anderen Bundesgerichtsurteile zeigten vor allem die schärferen Bestimmungen. So braucht es keine Mindeststrafe mehr für die Anordnung einer Landesverweisung und auch schon bei einer versuchten Straftat kann ein Täter ausgewiesen werden. Auch nach diesen Urteilen bleibt aber eine entscheidende Frage offen. Ob die Personenfreizügigkeit oder das Landesrecht Vorrang hat, das wurde vom Bundesgericht bislang nicht geklärt. Es entschied aber Anfang Dezember in 2 Fällen, dass das verschärfte Landesrecht nicht grundsätzlich der Personenfreizügigkeit widerspricht. Die Ausschaffungsinitiative hat also für eine härtere Gangart gesorgt, auch wenn es Ausnahmen gibt.
Nun die Meldungen des Morgens mit Daniela Pünten.
Der Betrieb auf dem Londoner Flughafen Gatwick ist noch immer eingestellt, nachdem in der Nähe der Pisten Drohnen gesichtet wurden. Auf dem Flugplatz sitzen tausende Personen fest. Zahlreiche Flüge nach Gatwick werden auf andere Flughäfen umgeleitet. Die Drohnen wurden am Abend erstmals gesichtet. In der Nacht wurde der Flugbetrieb für kurze Zeit wieder aufgenommen. Dann tauchten wieder Drohnen auf und die Starts und Landungen wurden aus Sicherheitsgründen erneut eingestellt. Gatwick ist der 2. Flughafen Großbritanniens. Näheres zu den Drohnen ist bis jetzt nicht bekannt. Die Untersuchungen der Polizei sind im Gang. Die Gefahr eines Atomkriegs dürfe nicht unterschätzt werden, das sagte der russische Präsident Wladimir Putin an seiner Jahresmedienkonferenz. Den Grund sieht Putin bei den USA. Diese hätten wichtige internationale Verträge gekündigt, welche die Aufrüstung von Armeen regelten. Weitere Themen in der Rede Putins waren die wirtschaftliche Entwicklung und der Konflikt mit der Ukraine. Der russische Präsident hält die Jahresmedienkonferenz zum 14. Mal ab. Sie dauert jeweils mehrere Stunden. Zur diesjährigen Ausgabe haben sich nach Angaben des Kremls rund 1700 Medienvertreter angemeldet. Im Prozess um den Tod eines Kleinkindes im Kanton St. Gallen sind die Eltern zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Mutter muss 6 Jahre ins Gefängnis, der Vater 5 Jahre. Das Urteil des Kreisgerichts Rorschach ist noch nicht rechtskräftig. Die Frau und der Mann hatten ihre kleine Tochter derart vernachlässigt, dass sie im Alter von nur 1 Jahr starb. Das Kind wurde im August 2015 tot im Keller des Hauses der Familie im St. Gallischen Staat gefunden. Laut der Staatsanwaltschaft führte der exzessive Drogenkonsum der Eltern zur Vernachlässigung. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.427 Punkten. Das ist ein Minus von 1,3%. Der Euro wird zu einem Franken 13,26 gehandelt, der Dollar zu 98,69 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es im Flachland ein Gemisch aus Sonne, Wolken und stellenweise Regen oder Schnee oberhalb von 700 bis 1000 Metern. In den Bergen und im Süden ist es ziemlich sonnig. Morgen ist es stark bewölkt und im Norden verbreitet nass. Dazu wird es windig und mild bei 9 bis 12 Grad.
Mittag.
Als wäre im Vatikan ein Atheist angestellt. Ausgerechnet beim Qualitätsmagazin Der Spiegel in Deutschland hat ein Reporter im großen Stil Details oder ganze Geschichten erfunden. Und ausgerechnet beim Spiegel, der eine ganze Abteilung fürs Faktenchecking beschäftigt. Was Medien daraus lernen können oder müssen, darüber habe ich mit dem ehemaligen Journalismusprofessor Michael Haller gesprochen. Ich habe ihn gefragt, erleben wir bei diesem Fall die Grenzen des Faktencheckings?
Das würde ich so nicht sagen, denn die Welt des Erzählens, in denen sich die Reporter bewegen, war schon immer eine Welt, in der das Fact-Checking sehr schwierig ist, weil hier dieses Erleben, das ganz persönlich subjektive Miterleben von Vorgängen und Ereignissen im Mittelpunkt steht und das ist natürlich sehr schwer zu kontrollieren.
Und Spiegelartikel gehen besonders nah ran, man hat Details, man ist fast dabei. Dann ist es Ihrer Ansicht nach kein Zufall, dass es gerade den Spiegel trifft. Ist diese Art Journalismus fälschungsanfälliger?
Nein, das glaube ich so nicht. Es ist eher umgekehrt. Der Spiegel war früher so, dass er dem Vermitteln und Aufdecken von Tatsachen und Fakten mehr Gewicht gegeben hat als der eleganten Geschichte. Das ist eine Veränderung, die im Spiegel im Laufe der letzten 10, 15 Jahre sozusagen schleichend stattgefunden hat. Man darf nicht vergessen, der Spiegel hatte als Untertitel jahrzehntelang das deutsche Nachrichtenmagazin, nicht das deutsche Erzählmagazin. Und ich glaube, dass dieser Fall, der ja wirklich erschütternd ist, dass dieser Fall Relotius dazu führen wird, dass man im Spiegel sich wieder zurückbesinnt auf das, was eigentlich die Aufgabe eines Nachrichtenmagazins ist.
Der Spiegel hat ja eine Abteilung, die Fakten überprüft. Davon können andere Medienhäuser und Verlage nur träumen. Wenn die das nicht bemerken, wer dann?
Ja, das spielt natürlich auch noch eine Rolle, dass sich dieser junge Kollege, wenn Sie so wollen, das Vertrauen erschrieben hat, ja, bei der Dokumentation. Und so ist es ihm gelungen, dass man da auf der Seite der Dokumentation gesagt, naja, also wenn der Relotius mit diesen Erlebnissen nach Hause kommt, dann wird das schon stimmen.
Die Qualitätspresse verliert sowieso schon Publikum. Welche Folgen hat dieser Fall jetzt für andere Medien auch?
Ja, also ich denke, es muss als ein Appell verstanden werden, sich wieder vermehrt um das Aufklärerische, also aufklärerisch jetzt nicht im philosophischen Sinne, sondern im faktischen Sinne, also Verborgenes, Unklares herauszuholen und klarzumachen dem Publikum gegenüber, dass diese Aufgabe des Journalismus wieder bedeutender wird und gerade in einer Welt, in der die Dinge so undurchsichtig geworden sind, in der viele, viele Menschen das Gefühl haben, ja, ich finde mich ja gar nicht mehr so richtig zurecht, ich weiß gar nicht mehr, um was geht's eigentlich und was ist eigentlich los, ist jetzt, und hier ist es besonders wichtig, dass hier der Journalismus vermehrt durch darlegendes, faktizierendes Beschreiben der Dinge, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie aufgeklärt sind. Das ist wichtiger als die tolle, raffiniert formulierte, ästhetisch glänzende Story. Das soll eigentlich wieder eher die Aufgabe von Literatur sein, die eben auch frei mit den Fakten umgehen kann und darum Fiction heißt. Aber der Journalismus soll sich wieder verstärkt um das Faktizieren kümmern.
Sagt Michael Haller, er ist emeritierter Journalismusprofessor.
Info 3 Mittag.
Sie bekommt den Schlüssel für ihr neues Büro. Ob sie auch einen Schlüssel für die anstehenden Probleme findet, das ist eine andere Frage. Dieser Frage steht Viola Amherd nun gegenüber, neu gewählte Bundesrätin, die das Verteidigungsministerium VBS übernimmt. Und damit eine Abteilung mit mehreren Fronten. Heute war Schlüsselübergabe. Aus dem Bundeshaus berichtet Priscilla Imboden.
Je te transmets ce symbole. Merci. Symboliquement, je te souhaite tout de bon pour ce travail. einen überdimensionierten Schlüssel, ein Bilderbuch über Waffenplätze und einen Tennisschläger. Diese drei Dinge überreichte der abtretende Verteidigungschef Parmelin an seine Nachfolgerin. Er hätte ihr auch ein Kampfflugzeugmodell überreichen können. Damit wird sie sich gleich zu Beginn befassen müssen. Ihr Vorgänger setzte sich für eine 8 Milliarden Vorlage ein, Flugzeugersatz plus Bodenluftabwehr in einem Paket. Davon rät CVP-Sicherheitspolitikerin Ida Glanzmann ab.
Also ich rate Frau Amherd sicher da, dass sie das Ganze nochmals überdenkt.
Die CVP fordert einen Kurswechsel. Der milliardenteure Rüstungskauf solle aufgespaltet werden in eine Kampfjet-Vorlage und eine Bodenluftabwehr-Vorlage. Nur die Kampfjet-Vorlage solle referendumsfähig sein, also dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden können. CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann warnt.
Aber ganz sicher nicht mit dem ganzen Paket von 8 Milliarden so vor das Volk gehen.
Dies sei chancenlos. Die FDP möchte über die Vorlage gar nicht abstimmen lassen. Für den Ersatz von Rüstungsgütern sei kein Referendum möglich. Darüber solle das Volk nicht befinden können. Hier schaffe man ein Präjudiz, so die Argumentation. Die Schweizerische Volkspartei hat sich bisher hinter ihren Bundesrat gestellt. Trotzdem sieht SVP-Nationalrat und der ehemalige Militärpilot Thomas Hurter die Stabsübergabe im Militärdepartement als Chance.
Ich glaube, es ist allen Bürgerlichen klar, dass bis 2030 die Luftwaffe erneuert werden muss. Und das ist auch bei den Mitteparteien so. Und von daher habe ich sogar das Gefühl, dass es jetzt besser ist mit dem Wechsel, weil dann ist zum Beispiel auch die CVP sehr stark mit eingebunden.
In einer Frage sind sich alle Bürgerlichen einig. Wenn überhaupt, soll das Volk über die Anzahl Flugzeuge oder den Finanzrahmen, nicht aber über den Flugzeugtypus abstimmen dürfen. Die Erfahrung aus der verlorenen Grippenabstimmung soll sich nicht wiederholen. Thomas Hurter meint,
wichtig ist einfach, dass die Erneuerung stattfindet, weil sonst gibt es keine Armee mehr.
Die Zeit drängt, wenn die Schweiz die alternde FA-18-Kampfjetflotte rechtzeitig ersetzen will. Die neue VBS-Chefin Viola Amherd wird dieses Projekt rasch vorantreiben wollen, erst recht, wenn sie dabei einen neuen Weg einschlagen will.
Info 3 hat Fakten und Hintergrund. Bis am Abend wieder. Im Studio heute Daniela Püntener und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.